SBS in deutscher Sprache.
Herzlich willkommen zu Im Gespräch mit mir, Trudi Latour, am Donnerstagabend. Heute spreche ich mit Dr. Hannah Torsch. Sie promovierte in Linguistik an der Macquarie University und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sprachwissenschaften unter der Leitung von Professor Ingrid Piller, von der wir ja schon in diesem Programm hörten. Hannahs Buch Linguistic Intermarriage in Australia Between Pride and Shame erschien 2019 bei Palgrave Macmillan und hat den 2019 Michael Klein Prize gewonnen. Dieser wird für die beste Dissertation im Bereich Zweisprachigkeit von Migranten und Sprachkontakt vergeben. Wir sprechen in diesem Interview über das Thema ihrer Forschung, Paare und Familien mit unterschiedlichem sprachlichen Hintergrund. Davon gibt es immer mehr, nicht nur in Australien. Und als Forschungsthema ist dieser Bereich noch relativ neu. Herzlich willkommen, Hannah, Dr. Hannah Torsch, sollte ich doch sagen, hier bei uns bei SBS Radio in deutscher Sprache.
Schön, da zu sein.
Vielleicht mögen Sie sich erst mal selber vorstellen.
Ja, natürlich. Also ich bin Frau Dr. Hannah Torsch und ich arbeite mit Professor Ingrid Piller an der Macquarie Universität in Sydney hier. Ich arbeite als Forscher im Bereich angewandte Sprachwissenschaft. Ich war auch eine Englischlehrerin in Deutschland und auch in Australien, in Sydney. Und meine Hauptinteresse sind dann Mehrsprachigkeit in Familien und auch mehrsprachige Erziehung, Migration, Sprachen, Lernen und auch interkulturelle Kommunikation. Alles, was mit Lernen und Sprachen umgeht, da interessiere ich mich dafür.
Sie haben ja auch ein Buch geschrieben und rausgebracht und einen Preis gewonnen mit Ihrer Forschung über, also das muss ich jetzt auch auf Englisch sagen, Linguistic Intermarriage in Australia Between Pride and Shame. Das ist jetzt nun ein Thema, das ist mir so noch nicht untergekommen. Ist das auch hier oder im akademischen Bereich was Neues, dass jemand dieses Thema so angeht?
Teilweise ja. Also ich war sehr beeindruckt von Professor Ingrid Pille, die auch so ein ähnliches Buch geschrieben hat, aber das handelt sich um bilinguale Paare Deutsch-Englisch. Da war ich sehr beeindruckt und dachte, okay, in Australien gibt es natürlich viele Kombinationen. Also es ist nicht nur eine Sprache, also zwei Sprachen. Es gibt viele Leute, die aus anderen Ländern kommen mit anderen Sprachen, die dann heiraten. Leute, die hier aufgewachsen sind mit Englisch als erste Sprache. Und ja, und das ist so, hier in diesem Zusammenhang ist es ziemlich neu, würde ich sagen. Ja, ich muss es auch auf Englisch sagen. Also Linguistic Intermarriage ist auch eine komische,
schwer zu übersetzen.
Ja, schwer zu übersetzen. Auch auf Englisch klingt es ein bisschen clumsy. Aber es ist hier ein wirkliches Phänomen und ich habe auch in meinem Buch geschrieben, es steigt auch. Also man kann es nicht so genau messen, aber wenn man zum Beispiel guckt, welche Herkunftsländer, die Leute, die hier emigrieren, woher die kommen, die Länder, in denen andere Sprachen gesprochen werden als Englisch, die Nummern von Leuten steigen. Und man kann sehen mit den Daten, dass es auch viel mehr von diesen Partnerschaften gibt. Und dass es auch natürlich heutzutage wichtiger ist, vielleicht für diese Familie die Sprachen weiterzugeben an den Kindern. Und das war auch ein Hauptinteresse für mich.
Ja, das heißt ja eigentlich, dass unsere multikulturelle Gesellschaft irgendwie besser funktioniert, als so allgemein in Nachrichten berichtet wird.
Kann sein. Also da bin ich keine Expertin, aber es kann sein. Ich
ja, im privaten Rahmen. Ja, wenn die Leute im privaten Rahmen gerne so eine andere Kultur angehen. Und natürlich nehme ich an, dass die meisten doch dann zu Hause wahrscheinlich sich auf Englisch einigen, weil das in der Umwelt die üblichste Sprache ist. Ist das so?
Ja, das stimmt. Und also meine Studien besteht aus 30 Paare, also das ist keine große Studien mit tausenden Leuten, aber was ich sagen kann, ist, dass die meisten haben zuerst Englisch geredet miteinander, sie haben sich kennengelernt auf Englisch und normalerweise bleibt, das hat auch Professor Piller gefunden, bleibt die Sprache gleich. Wenn man zuerst sich kennengelernt auf einer Sprache, dann bleibt es so, das bleibt die Sprache der Beziehung sozusagen. Ja, also die meisten, ich glaube 28 von 30 haben Englisch als die Sprache zu Hause.
Ja, wahrscheinlich ist es ja auch oft so, dass denn derjenige, der Muttersprache Englisch spricht, auch nicht unbedingt überhaupt irgendeine andere Sprache spricht. Da sind die Leute, die Englisch sprechen, ja nicht so gut mit, ne?
Ja, genau. Und das war für mich wirklich interessant, weil wir kennen viel über Sprachen und Migranten. Da gibt es viele Forschung, aber wir wissen nicht so viel über die vielleicht die Majoritätssprache sprechen und wie sie damit umgehen, dass plötzlich eine andere Sprache im Leben ist, sozusagen. Weil es hier in Australien und auch in New South Wales ist es, wie Sie gesagt haben, ganz selten, dass Leute wirklich eine gute Erziehung in einer Zweitsprache bekommen. Also das ist ganz selten. Ich hatte zwei Ausnahmen, die haben eine Zweitsprache in der Schule gelernt und ganz fließend sogar, auch in der Grundschule und dann in der Gymnasium und dann wieder an der Universität, also alle drei Bereiche. Und die haben dann Partners gefunden, die auch diese Sprache gesprochen haben. Und dann gibt es natürlich andere Möglichkeiten für die Sprache, die man zu Hause spricht, weil beide Partners wirklich zweisprachig waren.
Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass es auch davon abhängt, ob man jetzt immer nur in Australien bleibt. Oder es gibt ja sicherlich auch Paare, die dann für ein halbes Jahr in das andere Land ziehen oder dort arbeiten regelmäßig oder die Familien dort besuchen und so. Sah man da auch Unterschiede? Haben Sie das in Ihrer Forschung festgestellt, dass man dann vielleicht eher sieht, dass die zweite Sprache des Englischsprechenden auch weiter genutzt wird und weiter gelernt wird?
Ja, und also jein, würde ich sagen, weil eigentlich muss man wirklich eine Sprache zu können und fließend sprechen zu können und wirklich das Gefühl zu haben, das gehört zu mir, das ist ein Teil meiner Identität, muss man wirklich das lange Zeit lernen und auch wirklich gründlich in der Schule lernen. Also das zeigt man auch in meine Daten. Also die Leute, die ein bisschen gereist haben, die haben zum Beispiel ihr Partner in Argentinien kennengelernt auf einer Reise. Die haben ein bisschen Spanisch gelernt, so für einmal der Woche. Das ist eigentlich nicht genug. Also die zwei Ausnahmen, von denen ich vorher gesprochen habe, die haben wirklich Jahre, also würde ich sagen, 12 Jahre lang die Sprache gelernt. Und dann ist das so ein Teil ihrer Identität. Dann sprechen sie auch fließend und dann haben die das Gefühl, diese Sprache auch weitergeben zu können an den Kindern und auch sprechen mit den Partnern und so weiter.
Also um eine Sprache richtig zu können, dann muss man die auch auf einer akademischen Ebene lernen, die Grammatik lernen und die Vokabeln pauken. Und man kann sich nicht einfach in ein anderes Land begeben und durch Immersion das alles in sich aufnehmen und die neue Sprache dann fließend sprechen. Das geht nicht.
Oh doch, ich würde sagen, das geht. Das Problem ist vielleicht, dass für die, und das hat auch in der Buch von Professor Piller hat sie auch das gezeigt, dass die Leute, die meistens zum Beispiel die englisch sprechende Leute, in dessen Land es nicht so gründlich eine Sprachausbildung gab, die haben diese Unsicherheit, wie die sprechen und ob sie gut genug sind. Aber die Leute, die eine Sprache richtig lernen in der Schule, so gründlich, vielen Jahren in der Schule, diese Sprache, diesen Kontakt haben, diese Möglichkeit, die Sprache sprechen zu können und auch hören. Und die haben eine sichere Verbindung zu der Sprache, würde ich sagen. Und in der Beziehung, wo es viele Kompromisse, ja, also in der Beziehung, wo man auch wirklich von sich selbst etwas geben will, muss man wirklich wohlfühlen in der Sprache. Und in meinen Daten war es meistens andersrum, dass die Leute, die Englisch als eine Zweitsprache gelernt haben, fanden es irgendwie gemütlicher, diese Beziehung auf Englisch zu führen.
Ja, ist natürlich auch eine englische Umgebung hier. Aber wenn dann die weitere Familie hinzukommt, es gibt ja auch Einwandererfamilien, wo die erste Generation, die Elterngeneration, Englisch gar nicht so gut spricht, aber die nächste Generation schon, die dann vielleicht mit jemandem aus dem angelsächsischen Sprachgebrauch verheiratet ist und dann gibt es wieder Kinder. Was haben Sie da weiter untersucht, wie dann das mit der Sprache gehandhabt wird in so einem familiären Zusammenhang?
Ja, da kommen Sie wirklich auf eine meiner interessantesten Punkte, nach meiner Meinung. Also das war oft der Druck für die englisch sprechende, sozusagen die englisch sprechende Teilnehmende. Diese Druck, mit den zum Beispiel mit den Schwiegermutter sprechen zu können. Und die Mutter kam aus zum Beispiel die Niederländer und könnte gar keine Englisch. Also die Möglichkeit gab es nicht und es war einfach unmöglich. Und dann war es für die Schwiegertochter ganz schwierig, dann als Anfänger, holländische Anfänger, wirklich eine gute Beziehung zu gründen mit mit die Schwiegermutter. Und das fand ich sehr interessant und das war für die Leute, die ganz fließend diese Zweitsprache gesprochen haben, viel einfacher. Aber das hat natürlich dann andere Anforderungen, weil dann war die Erwartung also die Erwartungen von Familien waren dann
zu hoch höher. Wahrscheinlich.
Ja, ja, genau. Und das war, also manchmal war es eigentlich für meine Teilnehmende einfacher, wenn die Sprache nicht konnten und dann waren die Erwartungen auch nicht da. Und das war auch für die Männer ein bisschen stärker und die fanden das nicht so schlimm. Aber vor allem für die Frauen, die fanden es manchmal ganz schlimm, dass die dann so ausgeschlossen wurden und auch dann die Kinder auch ein bisschen ausgeschlossen von Familie, von weiteren Familienmitgliedern, weil die Sprachen nicht konnten.
Ja. Das war sogar eine Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte, ob das auch mit Gender irgendwie in Verbindung steht, dann ob es für beide Geschlechter die gleiche Situation ist. Aber anscheinend sind die Frauen ja dann eher bereit, sich anzupassen.
Ja, also es ist natürlich immer anders für jede Frau, aber die Erwartungen haben die ganz anders wahrgenommen, die Männer und die Frauen. Also die Erwartungen, auch wenn die Frau gesagt hatte, ja, das ist nicht mein Ding, das gehört mein Mann, der ist der auch die Kinder vielleicht Französisch beibringen soll und nicht ich, weil ich Französisch nur als Zweitsprache spreche und er ist dann der Muttersprache. Aber die Erwartungen hat sie zum Beispiel, diese Frau, bemerkt. Also die Erwartungen waren noch da von der Familie ihres Mannes und sie musste sie so ablehnen. aber für die Männer war das eher so, ja, ich finde das okay, wenn ich einfach das tolle Essen von meiner Schwiegermutter und nicht so viel sagen kann. Und das war auch okay. Es war schon ein Geschlechtsunterschied. Aber es kann auch sein, dass es sich ändert, weil ich habe bemerkt, dass für die jüngere Paare in meiner Gruppe war es ein bisschen gleicher. Also war es dann für die jungen Männer schon schlimm, dass die nichts sagen können, zum Beispiel zu den russischen Schwiegereltern. Das war schon schlimm. Es fanden das als ein Problem.
Ist ja schön zu sehen, dass sich das ein bisschen angleicht, die Erwartungen an Männer und Frauen. Und Sie sprachen jetzt auch schon die Kinder an und da kommen wir vielleicht auch auf die GIS zu sprechen, denn dort findet man ja immer wieder viele Kinder, die Eltern haben, die aus zwei verschiedenen Sprachgruppen kommen und dann dort Deutsch lernen. Sie sagten vorhin, dass Sie auch alles, was mit Sprachlernen zu tun haben, dass Sie das interessiert, Bilingualismus und Mehrsprachigkeit. Wie wirkt sich das denn jetzt auf die Kinder aus, über die wir eben auch schon sprachen, in diesen gemixten Paaren, wenn die jetzt zu Hause vielleicht nur ein bisschen von einer Sprache lernen, aber im allgemeinen Sprachgebrauch hier in Australien halt eher Englisch und dann kommen sie auf die deutsche Schule? Lernen die dann besser die Zweitsprache, weil sie das von zu Hause schon so ein bisschen kennen, auch wenn es eine andere ist?
Ja, also ich würde sagen, kurz gesagt, ja. Das ist nicht direkt meine Arbeit. Also ich habe mich eher auf die Eltern konzentriert und ihre Ideen und Glauben und was sie dann gemacht haben, ob sie mit den Kindern eine Zweitsprache gesprochen haben oder nicht und warum und so weiter. Aber ich würde sagen, allgemein hilft es immer, wenn man schon ein bisschen von einer Zweitsprache hat, dann ist es auch viel einfacher, dann noch eine Sprache zu lernen. Das ist schon in der Forschung. Wir wissen das schon, ja. Auf jeden Fall.
Und es wirkt sich ja auch aus auf alle möglichen anderen psychischen und mentalen Fähigkeiten, wenn man mehrere Sprachen spricht.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, was in meiner Arbeit fand, ist, dass es auch für die Familie, die vielleicht das Gefühl von Australisch und Australisch sein ein bisschen sucht, weil einer der Elternteil vielleicht auch von irgendwo anders kommt und will eine australische Familie aufbauen. Zwei Sprachen zu haben, ist irgendwie eine Identitätsfrage und bietet auch Verbindungen an andere Gruppen im Gesellschaft, zum Beispiel auch Leute aus der Heimat. Es bringt auch was Besonderes und ich glaube, haben alle meine Teilnehmer als positiv gefunden. Was schwierig war, war, wie man das macht in Australien, aber ob das gut ist oder nicht, war keine Frage. Das war wirklich für alle wichtig und auch diese Verbindung an den Eltern, die Frau oder der Mann und so weiter. An Heimatland, ja.
Ja, denn eine Sprache steht ja nicht akademisch so für sich im Raum. Da gehört ja auch immer eine ganze Kultur mit dazu und ein Verständnis von der Welt und von was wichtig ist im Leben und so weiter. Das drückt sich ja da alles noch mit aus, wenn man so eine Kultur mitnimmt.
Ja, auf jeden Fall. Und Sie haben gesagt, diese Frage, ob Multikulturalismus erfolgreich ist oder nicht. Und ich glaube, wenn man das vergleicht, wie es war, als ich ein Kind war und meine Mutter ist aufgewachsen in Australien, ist aber aus Europa ausgewandert, aus Tschechien. Und die haben Deutsch gesprochen zu Hause, aber sie hat es dann irgendwann verloren und hat nur Englisch mit den Eltern geredet. Und in der Zeit war das so normal, dass man die Sprache so schnell wie möglich verliert. Und jetzt ist es andersrum. Jetzt wollen diese jungen Eltern, mit denen ich gesprochen habe in meiner Doktorarbeit, die wollen die Sprachen zurückbringen. Die wollen die Sprachen in der Familie. Die wollen nicht die einfach verloren, weil so viel mehr ist, geht verloren. Mm. Und ich weiß, für mich musste ich dann Deutsch als Fremdsprache lernen. Das war ganz gemein. Hat viel Mühe gegeben und es ist ein lebenslanges Projekt für mich. Und ja, also für Kinder ist es so viel leichter. Das kann man nicht vergleichen. Mm. Ja.
Mm. Eines möchte ich noch kurz ansprechen, und zwar Language on the Move. Da haben Sie ja auch zusammen mit Professor Piller, wie ich das verstehe, eine Art Webseite, einen Blog eingerichtet, wo auch alle Menschen sich dran beteiligen können. Können Sie da ein bisschen mehr drüber uns erzählen noch?
Ja, gerne. Also Language on the Move ist ein Weblog, also wie ein Web-Tagebuch, aber wir schreiben da über unsere Forschung und auch Professor Piller hat es eigentlich gegründet, vor 10 Jahren jetzt. Es ist dieses Jahr ein Jubiläumsjahr, glaube ich. Und da hatte sie auch Kontakte mit vielen Forscher, die schicken auch ihre Forschungsberichte sozusagen. Und wir sind dann eine globale Gruppe und wir interessieren sich alle für die gleichen Themen. Und es ist eigentlich eine tolle neue Richtung für akademische Arbeit, weil normalerweise schreibt man einen Artikel und das dauert so lang, bis das veröffentlicht wird. Oder mein Buch zum Beispiel, das hat auch lange gedauert. Und diesen Weblog erlaubt, dass die jungen Forscher vor allem auch ihre Arbeit ganz schnell so zu anderen bringen können. Und es ist auch neulich auch von einem akademischen Journal, ich weiß nicht, wie man
Magazin.
Das auf Deutsch sagt. Magazin, Dankeschön.
Oder Zeitschrift.
Mm. Ja, also es wird auch, it's just been ranked by a academic journal as an academic publication. Und das ist ganz seltsam, weil normalerweise muss es ein Buch sein oder ein Artikel, aber Language on the Move wird jetzt so gerankt und ist dann zählt sozusagen als eine echte akademische Veröffentlichung. Und das ist auch für uns ganz wertvoll. Und das zeigt auch, was für eine Qualität wird dann reingemacht und darüber geschrieben.
Das ist ja wunderbar und das ist vor allen Dingen auch für uns Leser interessant, denn da kommt man eher ran, wenn man so ein Buch wie Ihres kaufen will. Das kostet ja ein Vermögen, sonst hätte ich mir das auch gekauft. Aber das liegt sicherlich auch an der kleinen Auflage von so akademischen Publikationen. Und wenn man dann diese Webseite hat, da kann man sich informieren. Jeder kann da drauf gehen und gucken, was ihn interessiert und auch Kommentare abgeben, nicht wahr?
Ja, bitte. Also Kommentare sind sehr wertvoll und ja, genau. Also wir wollen wirklich, und ich glaube, Professor Pille hat es eben gegründet, weil wir auch dieses Gespräch nicht nur in der Akademie führen wollten. Also das ist auch sehr wichtig. Und vor allem Sprachen sind so eine Brücke zwischen, die sind so wichtig an unsere Identität und so wichtig an unsere Alltagsleben, dass es sehr, sehr alle haben eine Meinung über Sprachen und wir wollen es gerne hören. Ja.
Es kommt auch immer bei unseren Hörern sehr gut an, denn bei unseren Hörern gibt es ja auch viele, deren erste Sprache auch nicht Deutsch ist, die entweder Deutsch lernen oder deren Eltern Deutsch sprechen, die dann auch versuchen, sich dort auf diese Art und Weise weiter fit zu halten in der Sprache. Ach so. Und deswegen ist das Thema Bilingualität und Multilingualität auch für uns immer sehr interessant. Vielen Dank, Frau Dr. Tosch, dass Sie heute mit uns gesprochen haben.
Ja, ich freue mich. Bis dann.
Sie hörten ein Gespräch mit Dr. Hanna Tosch, die in Linguistik an der Macquarie University promoviert hat und vor kurzem ein Buch herausgegeben hat, in dem sie über Paare forscht, die verschiedene Muttersprachen haben. Es heißt Linguistik Intermarriage in Australia Between Pride and Shame. Ich bin Trudi Latour bei SBS Radio in deutscher Sprache.
Auf der Suche nach einem guten Kinderbuch? Wertvolle Tipps finden Sie im Podcast Abenteuer lesen. Jede Woche neu.